Grüß Gott und herzlich willkommen bei Radio Horeb. Es begrüßt Sie Marion Kuhl. Besonders begrüßen möchte ich auch alle, die uns heute von Radio Maria in Südtirol zugeschaltet sind. O Schatz, der siebenfältig ziert, o Finger Gottes, der uns führt, Geschenk vom Vater zugesagt, du, der die Zungen reden macht. So lautet die dritte Strophe des Veni Creator Spiritus, des Gebets Komm, Schöpfer Geist. Und um das Gebet geht es heute in der Spiritualitätssendung bei Radio Horeb. Genauer gesagt geht es um die Quelle des geistigen Lebens, den Heiligen Geist. Seine Erfahrungen mit dem Heiligen Geist teilt uns ein charismatischer Priester mit, der über den Heiligen Geist ein Buch geschrieben hat, der Papstprediger und Exerzitienleiter Pater Dr. Raniero Cantalamessa. Heute hören Sie als Live-Mitschnitt den Vortrag von den Exerzitien, die Pater Cantalamessa im Marienwallfahrtsort Kevela am Niederrhein für Priester, Ordensmänner und Diakone gehalten hat, und zwar zum Thema »Der Geist nimmt sich unserer Schwachheit an«, Erfahrungen mit dem Heiligen Geist, dem Lebendigmacher nach dem Römerbrief.
Ich weiß, dass wir einen sehr intensiven Tag gehabt haben. So, ich will versuchen, kürzer zu sein. Singen wir die dritte Strophe des Veni Creator. Tu septiformis munere.
Tu septiformis munere, iester de tu digitus, tu rite promissum patris, sermone editans futuram.
Nachdem der Rinus, der das Veni Creator uns in der zweiten Strophe das heiligende Werk des Geistes hat betrachten lassen, sein inneres und verwandelndes Wirken, lässt er uns nun sein charismatisches Wirken betrachten, das sich in der Mannigfaltigkeit der Gaben und Charismen offenbart. Auf diese Weise wird eine fundamentale Wahrheit verdeutlicht. Der Heilige Geist, der Ursprung der Einheit der Kirche ist, ist gleichzeitig auch der Ursprung ihrer Vielfalt, ihres Reichtums, ihrer Schönheit und ihrer Mannigfaltigkeit. Alle Bezeichnungen und Themen in dieser Strophe beziehen sich mehr oder weniger direkt auf diese besondere Einwirkung des Geistes. Der Heilige Geist spendet die sieben Gaben. Er ist der Finger der Hand Gottes, der Dämonen austreibt und Zeichen und Wunder wirkt. Er ist die Verheißung von Kraft aus der Höhe, die am Pfingsten verwirklicht wird. Er ist derjenige, der sich über die an das Wort gebundenen Gaben offenbart. Predigt, Lehre, Prophezie, Gabe der Sprachen, Sermone ditans cultura. Das Wort in den Mund liegend. Es gibt ein gemeinsames Element, das all diese an das Wort gebundenen Charismen vereint. In allen ist es der Heilige Geist, der sich auf geheimnisvolle Weise in die menschliche Sprache einfügt und ihr eine ganz neue Qualität verleiht. Das verwirklicht sich vor allem, wenn das Kerygma von gestorbenen und auferstandenen Jesus Christus mit dem Geist und mit Kraft verkündet wird. Was geschieht in diesem Fall? Während der Verkündiger spricht, bemerkt er in einem gewissen Moment eine Interferenz, als dringe eine Welle anderer Frequenz in seine Stimme ein. Er nimmt das wahr über eine Ergriffenheit, die sich seiner bemächtigt, eine Kraft und ein außergewöhnliches Überzeugtsein, was er eindeutig als nicht von ihm stammend erkennt. Das Wort wird fester, markanter. Er erfährt einen Widerschein jener Autorität, die alle wahrnahmen, wenn sie Jesus sprechen hörten. Der Apostel Paulus beschreibt dieses Faktum sehr gut. Meine Botschaft und Verkündigung war nicht Überredung durch gewandte und kluge Worte, sondern war mit dem Erweis von Geist und Kraft verbunden, damit sich eure Glaube nicht auf Menschenweisheit stützte, sondern auf die Kraft Gottes. Wir haben euch das Evangelium nicht nur mit Worten verkündet, sagt Paulus, sondern auch mit Macht und mit dem Heiligen Geist und mit voller Gewissheit, wie ihr selbst gut wisst. Der Apostel spricht von einer gemeinsamen Erfahrung von ihm und den Hörern. Tatsächlich, wenn es der Geist ist, der ein Wort in den Mund legt, sind die Wirkungen deutlich wahrnehmbar, auch wenn sie rein spiritueller Natur sind. Der Hörer wird in einem Punkt seines Seins erreicht, wo ihm keine andere Stimme gelangt. Er fühlt sich angerührt. Der Mensch und seine Stimme verschwinden an diesem Punkt, um einer anderen Stimme Platz zu machen. Es bestätigt sich die Wahrheit des Ausspruchs, seines Spruchs Philos Alexandrinus, der wahre Prophet, wenn er spricht, dann schweigt er. Der wahre Prophet, wenn er spricht, dann schweigt er. Er schweigt, weil in dem Moment nicht mehr er es ist, der spricht, sondern ein anderer. Es hat sich in ihm ein geheimnisvolles Schweigen ausgebreitet. Er selbst wird mitgerissen von dem Wort, das er ausspricht. Das geschieht nicht mit gleichbleibender Intensität im Laufe einer ganzen Rede oder Predigt. Es sind Augenblicke. Gott genügt ein Satz, manchmal ein Wort. Verkünder und Hörer haben die Empfindung, als seien es Tropfen von Feuer, die sich an einem gewissen Punkt den Worten des Predigers beimischen und sie glühend werden lassen. Darum offenbart er sich am Pfingsten in Form von Zungen wie von Feuer, die sich verteilten und sich auf jeden von ihnen niederließen. Ich will einen Text des Paulus 6. über die Charismen, über diese Wirkungsweise des Geistes lesen. Wir haben uns öfteren gefragt, was wir zuerst und zuletzt für diese unsere gesegnete und erwählte Kirche als das Notwendigste empfinden. Wir müssen es geradezu bangen und bitten sagen, denn es ist ihr Geheimnis und ihr Leben, ihr wisst es, der Geist, der Heilige Geist, die anregende und heiligende Seele der Kirche, ihr göttlicher Atem, der Wind ihrer Segel, ihr einigendes Prinzip, ihre innere Quelle von Licht und von Kraft, ihre Überstützung und ihr Trost, ihre Quelle von Charismen und Gesängen, ihr Friede und ihre Freude, ihr Unterpfand und Vorbote seligen und ewigen Lebens. Die Kirche braucht ihr immerwährendes Pfingsten. Ein Papst sagt dies. Die Kirche braucht ihr immerwährendes Pfingsten. Sie braucht Feuer im Herzen, das Wort auf den Lippen, Prophezie im Blick. Die Kirche hat es nötig. Die Sehnsucht nach ihrer Wahrheit, die Freude daran und die Sicherheit aus ihr wieder zu gewinnen. Man sollte diese Worte schreiben und besonders in einigen Theologiefakultäten verbreiten. Und dann, ja, ich sage das, was ich habe Bücher gelesen über den Heiligen Geist. Dick Bücher. Und ich habe von der ersten Seite bis die letzte gelesen und nie einen kleinen Atem des Feuers und des Geistes spürt. Nur Ideen. Aber das ist nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist lebenden, Man kann nicht von einem Lebenden in toten Weise sprechen. Wir müssen das sagen. Unsere jungen Leute in den Seminarien kennen nicht den Heiligen Geist, kennen die einige Ideen über den Heiligen Geist. Das ist schrecklich. Weil ohne den Heiligen Geist, wie wir am Anfang gelesen haben, ohne den Heiligen Geist ist Gott abwesend, Christus ist in der Vergangenheit. Alles ist tot. Und dann hat sie die Kirche es nötig, zu spüren, dass durch alle ihre menschlichen Fähigkeiten wieder die Welle der Liebe strömt, jener Liebe, die sie Caritas nennt und die eben gerade durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen ist, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und nun wieder zum Hauptthema. Das Kerygma, wie wir erwähnt haben, sagt, er ist gestorben wegen unserer Sünden und auferweckt für unsere Gerechtmachung. Wir haben über das Leiden Christi gesprochen und wollen jetzt etwas sagen über die Auferstehung Christi. Die Botschaft, wegen unserer Gerechtmachung wurde er auferweckt, wird von Paulus im 10. Kapitel seines Briefes von Neuem aufgegriffen und weiter entfaltet. Er sagt, wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und in deinem Herzen glaubst, Gott hat ihn von den Toten auferweckt, so wirst du gerettet werden. Von Glauben an die Auferstehung hängt also das Heil ab. Die Auferstehung Christi ist für die Welt des Geistes, darum für die Kirche, das, was nach neuesten Forschungsergebnissen für das physische Universum der sogenannte Urknall war, als ein Atom sich in Energie umzuwandeln begann und damit die ganze Bewegung der Expansion des Universums in Gang setzte, die nach Milliarden von Jahren noch immer andauert. Denn alles ist in der Kirche, Sakramente, Lehre, Institutionen, bezieht seine Kraft auf der Auferstehung Christi, aus der Auferstehung Christi. Sie ist der Augenblick, in dem der Tod sich im Leben und die Geschichte in Eschatologie verwandelte. Sie ist die neue Schöpfung. Einer der beliebtesten russischen Heiligen ist Serafin von Sarov, der im 19. Jahrhundert lebte in Russland. 10 Jahre lang lebte dieser Mönch in einem Wald, ohne ein einziges Wort zu sagen. Am Ende dieses langen Schweigens kehrte er zu seinem Kloster zurück und die Leute begannen zu kommen, um ihn zu sehen und von ihm Trost zu empfangen. Er ging ihnen entgegen und voll Begeisterung rief er ihnen aus der Ferne zu, Bruder oder Schwester, er sagte buchstäblich, meine Freude, Christus ist auferstanden. Und wir wissen, es steht geschrieben in seiner Biografie, dass nur diese Worte hören von den Lippen Seraphins, die Leute fühlten sich befreit, erneuert. Wenn der Glaube an die Auferstehung so wichtig ist, so wichtig, dass der heilige Augustinus sagt, es ist nichts Besonderes zu glauben, dass Jesus gestorben ist. Alle glauben es, alle. Even Tacitus, der Historiker, erkannte das unter Pontius Pilatus ein gewisser Christus, er konnte nicht genau wissen, starb. Alle. Aber, sagte der heilige Augustinus, nicht alle glauben, dass er auferstanden ist. Der Glaube der Christen ist der Glaube an die Auferstehung Christi. Fides Christianorum, Resurrectio Christi est. Deswegen, wenn wir nicht in die Auferstehung Christi glauben, ist unser Glauben tot. Kein christlicher Glaube ohne Glaube in die Auferstehung. Wenn der Glaube an die Auferstehung so wichtig ist, dass davon alles im Christentum abhängt, dann müssen wir uns natürlich sofort fragen, wie kommt man zu diesem Glauben und woher nimmt man hin? Die Antwort des heiligen Paulus ist klar und unzweideutig. Von Hören, fides exaudito, von Hören des Kerygmas. Der Glaube an die Auferstehung bricht auf, wenn sie als Wort Gottes verkündet wird. Nicht demonstriert, verkündet. Die Demonstration kam später. Sie bemerken, dass ich sehr oft Englisch und German vermische. Aber das ist, weil ich muss offen auch in Englisch predigen. Wenn der Glaube von Hören kommt, weshalb glauben dann nicht alle, die hören? Der heilige Petrus sagt in diesem Zusammenhang etwas sehr Bemerkenswertes. Nachdem er verkündet hat, dass der Gott Jesus auferweckt und zum Herr und Erlöser gemacht hat, fügt er hinzu: Zeugen dieser Ereignisse sind wir und der Heilige Geist, den Gott allen verleihen hat, die ihm gehorchen. Man kann deutlich erkennen, wie der Glaube an die Auferstehung aufbricht. Da ist zunächst ein apostolisches Zeugnis, das äußerlich und sichtbar ist und in der Kirche weitergegeben wird. Und dann ist da noch ein anderes, inneres und sichtbares Zeugnis, das sozusagen senkrecht auf jeden herabfällt, der hört. Nun, ein solches inneres Zeugnis, sagt der heilige Petrus, verweigert Gott niemanden, sondern er schenkt es allen, die ihm gehorchen. Das heißt, jenen, die ein gelehriges Herz haben, das bereit ist, Gott zu gehorchen. Mit anderen Worten, der Glaube setzt einen fundamentalen Willen zum Gehorsam voraus. Ja, der Glaube ist selbst Gehorsam. Es geht darum zu wissen, ob der Mensch bereit ist, dem sich offenbarenden Gott die Ehre zu erweisen und ob er sein Recht anerkennt, Gott zu sein. Genau da erfolgt die Unterscheidung der Geister in Gläubige und Ungläubige. Es gibt also Menschen, die nicht an die Auferstehung glauben, weil sie nie davon gehört haben, so sie sind entschuldigt. Oder weil man nicht in der rechten Weise zu ihnen darüber gesprochen hat. Aber es gibt auch andere, die aus Stolz nicht daran glauben, weil sie dem Absoluten keinen Platz einräumen wollen. Oder aus Feigheit, weil sie genau wissen, dass sie dann ihr Leben ändern müssten und dazu sind sie nicht bereit. Pascal schreibt: Der Ungläubige sagt, ich würde gern von den Vergnügungen lassen, wenn ich glauben würde. Und ich antwortete, sagt Pascal, und ich antwortete ihm, Sie werden sofort glauben, wenn Sie die Vergnügen aufgegeben haben. In der Auferstehung wurde Jesus, sagt Paulus am Beginn des Briefes, Sohn Gottes in Macht. Dieses letzte Wort entschließt uns einen neuen Horizont des Glaubens an die Auferstehung Christi, die gerade dem zum Teil wird, der durch Gnade schon an das Faktum der Auferstehung glaubt. Im Philipperbrief sagt Paulus, er habe alles aufgegeben, ja, es für Unrat gehalten, nur um hinzuerkennen und die Macht seiner Auferstehung. Die Macht seiner Auferstehung. Wir müssen also bei der Auferstehung Christi über einen rein intellektuellen Glauben hinausgehen, um daraus eine lebendige Erfahrung werden zu lassen. Wo wird uns diese neue und lebendige Erkenntnis der Auferstehung zuteil? Die Antwort lautet in der Kirche. Die Kirche ist aus dem Glauben an die Auferstehung entstanden. Sie ist buchstäblich von diesem Glauben imprägniert. Und wenn wir sagen in der Kirche, wir sagen in den Heiligen, in der Liturgie, in dem Gesang der Kirche, den Glauben, die Gemeinschaft der Heiligen. Vor allem die Ostkirche ist in dieser Hinsicht reich an Zeugnissen und leuchtenden Beispielen. Den klarsten Ausdruck findet die orthodoxe Spiritualität, was die Macht der Auferstehung betrifft, in der Auferstehungsikone. Sie zeigt uns Christus, wie er göttliche Energie aufstrahlend mit großer Entschlossenheit in die Unterwelt hinabsteigt, wie er Adam und Eva bei der Hand nimmt und sie von dort befreit, während sich hinter den beiden Stammeltern die unendliche Reihe der Gerechten des Alten Bundes formiert, die ihnen auf dem Weg zum Licht folgen. Mit diesen, mit den ausgestreckten Armen Christi, bekräftigt die Ikone stillschweigend, dass wir vor einem neuen universalen Exodus stehen. Gott selbst ist gekommen, um sein Volk mit starker Hand und ausgestreckten Arm zu befreien. Wie die Botschaft von Tod, so besteht auch die von der Auferstehung immer aus zwei Elementen. Das dem Faktum, er ist auferstanden, und der Bedeutung dieses Faktums für uns, wegen unserer Gerechtmachung. Mit dieser Wort Gerechtmachung oder Rechtfertigung, mit dem das vierte Kapitel des Römerbriefes ausklingt, beginnt auch das folgende Kapitel. Darin zeigt der Apostel zunächst, wie aus dem Ostergeheimnis Christi die drei theologischen Tugenden entspringen: Glaube, Hoffnung und Liebe. Er sagt: Gerecht gemacht aus Glauben, haben wir Friede mit Gott und rühmen uns unserer Hoffnung auf die Herrlichkeit. Die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen, denn die Liebe Gottes, Caritas, ist ausgegossen in unsere Herzen, die drei theologische. Von den drei theologischen Tugenden bringt der erste Petrusbrief vor allem die Hoffnung mit der Auferstehung in Verbindung. Wenn es dort heißt, dass Gott, der Vater, uns neu geboren hat, damit wir durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten eine lebendige Hoffnung haben. Wir können nun unser Herz der lebendigen Hoffnung auftun, die aus der Auferstehung Christi kommt, und uns davon beleben lassen, wie von einem frischen Hauch der Erneuerung. Das heilige Petrus spricht in diesem Zusammenhang von einer Wiedergeburt, einer Genesis, von einem Gefühl, neu geboren zu werden. Die Kirche entsteht aus einer Bewegung der Hoffnung. Und diese Bewegung müssen wir auch heute wieder zum Leben erwecken, wenn wir dem Glauben neuen Schwung verleihen und ihn in die Lage versetzen wollen, die Welt auf neue zu erobern. Nichts geht ohne die Hoffnung. Peggy ist ein französischer Dichter, hat ein Gedicht über die theologische Hoffnung geschrieben. Er sagt in bildhafter Weise, er sagt darin, dass die drei theologischen Tugenden sind wie drei Schwestern. Zwei von ihnen sind schon groß, während eine dagegen noch ein kleines Mädchen ist. Sie gehen gemeinsam, halten sich gegenseitig an der Hand und nehmen das kleine Mädchen in ihre Mitte. Und das kleine Mädchen ist natürlich die Hoffnung. Auf den ersten Blick scheint es, als würden die größeren Schwestern das kleine Mädchen führen. Doch das Gegenteil ist der Fall. Das kleine Mädchen führt die beiden Großen, die Liebe und den Glauben. Es ist die Hoffnung, die den Glauben und die Liebe an der Hand führt. Ohne die Hoffnung würde alles zum Stillstand kommen. Das sehen wir auch im täglichen Leben. Wenn jemand so weit gekommen ist, dass er gar keine Hoffnung mehr hat, dass er am Morgen aufsteht und sich absolut nichts mehr erwartet, dann ist er gewissermaßen schon tot. Und oft bringt er sich dann auch tatsächlich um. Wie man einen, der in Ohnmacht fällt, schnell etwas Starkes zu düften gibt, damit er sich wieder erholt, so muss man einem, der sich völlig gehen lässt und den Kampf aufgegeben hat, einen Grund zur Hoffnung anbieten, ihm zeigen, dass es auch für ihn noch eine Möglichkeit gibt. Und dann wird er wieder zu sich kommen und neuen Mut fassen. Jedes Mal, wenn ein Hoffnungskeim im Herzen eines Menschen heranwächst, ist es wie ein Wunder. Alles wird anders, auch wenn sich gar nichts verändert hat. Ich habe ein persönliches Beispiel dafür. Ich bin ein Mann, der wie sagen Sie auf Deutsch, sehr die Kalt leidet. Fröstlich.
Verfroren.
Ich habe Angst vor die Kalt, nicht vor die Wärme. Nun, in Italien, in April, haben wir dieselbe Temperatur als im November. Aber für einige Zeit habe ich bemerkt, dass die Kälte Aprils machte mir less Probleme als die Kälte November. Weniger Probleme als die Kälte im November. Und ich fragte mich, warum ist die dieselbe Temperatur? Und ich habe die Antwort gefunden, weil die Kälte in April ist eine Kälte mit Hoffnung. Und die Kälte im November ist eine Kälte ohne Hoffnung, weil nach April es gibt immer Kälte, wird wärmer und wärmer und nach November wird kälter und kälter. Auch wenn nichts sich verändert, die Abwesenheit der Hoffnung ändert alles. Auch eine Gemeinschaft, eine Pfarreigemeinde, ein religiöser Orden werden sich nur dann wieder erholen und für neue Berufungen attraktiv sein können, wenn in ihnen die Hoffnung blüht. Keine noch so gute Propaganda vermag das zu leisten, wozu die Hoffnung imstande ist. Sie ist es, die jungen Menschen bewegt. Auch in der Familie ist es so, man ist gerne beisammen oder kommt wieder heim, wenn dort Hoffnung zu finden ist. Hoffnung schenken ist das Schönste, was man, besonders ein Priester, tun kann. Hoffnung. Besonders in diesem Moment, auch in eurem Land. Welche Hoffnung ist besonders nötig zu erwecken in einem Exerzitienkursus? Wir müssen darauf hoffen, dass auch in unserem Leben sich etwas ändern kann. Denn es ist nicht wahr, dass alles fatalistisch so weitergehen muss, wie es immer gewesen ist. Und dass es nichts Neues unter der Sonne gibt. Offen heißt glauben, dass es diesmal anders ist. Auch wenn du das schon 100 Mal geglaubt hast und jedes Mal wieder enttäuscht worden bist. Oft schon hast du dich vielleicht in der Vergangenheit für die Umkehr entschieden, zu Ostern anlässlich eines Exerzitienkurses, nach einer bedeutungsvollen Begegnung hast du gewissermaßen einen neuen Anlauf genommen, um den Graben zu überspringen und hast gesehen, wie der Schwung nachließ und verebbte, noch während du dich dem Rand des Grabens genähert hast. Und dann bist du jedes Mal wieder bei den Fleischtöpfern Ägyptens gelandet. Wenn du aber trotz allem die Hoffnung nicht verliest, wirst du das Herz Gottes rühren und er wird dir zu Hilfe kommen. Gott lässt sich von der Hoffnung seiner Geschöpfe rühren. dieses Gedicht beginnt in dieser Weise. Der Glaube, der mir am liebsten ist, spricht Gott, das ist die Hoffnung. Der Glaube, der mir am liebsten ist, spricht Gott, das ist die Hoffnung. Der Glaube erstaunt mich nicht. Ich erscheine in dem Universum. Es ist schwerer, nicht zu glauben, als zu glauben. Auch die Liebe erstaunt mich nicht. Diese Geschöpfe sind so unglücklich, dass sie müssen Mitleid haben untereinander. So, die Liebe, dass die Menschen sich lieben, erstaunt mich nicht. Aber die Hoffnung, spricht Gott, die erstaunt mich. Dass diese armen Kinder sehen, wie alles geschieht und glauben, morgen früh werde es besser gehen, das ist erstaunlich. Und ich bin selber darüber erstaunt, es ist Gott, der spricht. Meine Gnade muss wirklich von einer unglaublichen Kraft sein, sagt der Herr. Kein Versuch, auch wenn er vergeblich gewesen sein sollte, ist umsonst und sinnlos, wenn es ein erster Versuch gewesen ist. Gott nimmt auf jeden Rücksicht und seine Gnade wird uns immer beistehen, wenn wir den Mut haben, von vorne anzufangen, so als ob die 100 Rückzieher, die wir gemacht haben, überhaupt nicht zählen würden. Die am Herr Hoffnung haben, lesen wir in Jesaja 40. Die am Herrn Hoffnung haben, schöpfen neuen Kraft. Sie bekommen Flügel wie Adler. Sie laufen und werden nicht müde. Sie gehen und werden nicht matt. Wir müssen hoffen, dass es keine Fesseln gibt, so fest und eng sie auch sein mögen, die nicht gesprengt werden könnten. Keine Fessel. Denn Jesus, der in der Kraft des Heiligen Geistes in die Unterwelt hinabstieg, der die ehrende Tore zerbrochen und die eisernen Riegel zerschlagen hat, er kann mich aus jeder Situation geistiger Gefangenschaft befreien, auch aus den Fesseln des Todes. Er kann mir zurufen und tut es auch, hier und jetzt, was er Lazarus im Grab zugerufen hat. Komm heraus, komm heraus. Der auferstandene Christus ist vor uns und sagte zu jedem von uns, komm heraus, in Hoffnung. Klammern wir uns also an die ausgestreckte Hand des Erlösers, so wie es Adam und Eva auf der Ikone tun, und erheben auch wir uns mit Jesus zur Auferstehung. Rufen wir einander jene Worte des heiligen Seraphim zu. Brüder oder Schwester, Christus ist auferstanden. Christus ist auferstanden. Warum jeder von euch sagt nicht zu den Nächsten, Bruder, Christus ist auferstanden. So, wir beginnen zu evangelisieren in dieser Weise. Bruder, Christus ist auferstanden.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria, das war ein Vortrag vom Prediger des päpstlichen Hauses, Pater Dr. Raniero Cantalamessa. Es handelt sich um einen Live-Mitschnitt von Exerzitien zum Thema »Der Geist nimmt sich unserer Schwachheit an«. Es verabschiedet sich Marion Kuhl. Alles Gute Ihnen und auf Wiederhören.